So, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ich habe es ein bisschen recherchiert und habe sehr viel gefunden. Und dann musste ich mir überlegen, okay, wie fasse ich das jetzt ganz komprimiert zusammen? Ich versuche es mal. Also, du hast mit deinem Mann Renke 2013 die Kirche im Pott gegründet. Die gibt es in Bochum, Münster und Dortmund. Und ihr habt im Wohnzimmer angefangen, bei euch im eigenen Wohnzimmer, bis das irgendwann aus allen Nähten geplatzt ist. Und dann ging es in ein Kino weiter und ja, ihr habt dann immer wechselnde Räumlichkeiten gehabt. Ihr arbeitet dort beide als Pastoren. Jetzt haben wir ja vorhin gehört, du hast drei noch relativ kleine Töchter. Also ich stelle mir es sehr herausfordernd vor, drei Kinder zu haben, beide arbeiten als Pastoren in einer wachsenden Gemeinde. Wie ist so eure Zeitplanung?
Meine Zeit steht in Gottes Händen, wie du gerade schon gesagt hast. Es ist schon ein bisschen wild bei uns zu Hause. Aber Renke ist Vollzeit angestellt, ich bin nicht Vollzeit angestellt, ich bin Teilzeit angestellt, aber trotzdem, wir lieben beide die Ortskirche, ist einfach so ein viertes Baby irgendwie von uns und jede Phase bringt immer ein bisschen was Neues mit, ne? Als die großen Kinder in der Schule waren und wir noch kein Baby hatten, da war es nochmal ein bisschen anders, jetzt wo die Ella überall rumhüpft und immer auf den Tisch krabbelt, muss ich immer gucken, aber ne, ich nutze die Zeit, wenn sie schläft oder um zu arbeiten und nehmen sie sonst einfach mit. Das ist ja das Schöne auch an Kirche, ne? Dass man irgendwie so, das sind Familiendingen von uns.
Sehr schön. Und jetzt sprachst du auch davon, Kirche im Pott, ihr habt sie auch so genannt. Wofür steht denn für dich das Wort Kirche im Sinne von Jesus Christus?
Kirche ist ist die Braut von Jesus. Jesus liebt die Kirche und ich glaube, es ist schön, die Menschen kommen zusammen, alle, die Jesus lieben, kommen zusammen, ermutigen sich gegenseitig und auch wie Dave vorhin gesagt hat, wir können uns gegenseitig trainieren und aussenden und es ist so ein, ich liebe diesen Gedanken auch, dass wir ein Körper sind, dass wir uns gegenseitig brauchen. Nicht einer kann alles, sondern jeder bringt irgendwie was mit und wir ergänzen uns gegenseitig und dann können wir einen Unterschied in unserem Alltag machen. Und das ist so das, was ich daran so liebe, ne? Dass wir zusammenkommen und dann aber auch wieder auseinandergehen und jeder an seinem Ort wirkt und wir aber gegenseitig uns ermutigen können.
Und ja, ihr habt mit eurer Kirche im Pott vor Corona, also Corona hat ein bisschen was durcheinander gewürfelt, wie bei uns ja auch, aber vor Corona habt ihr tatsächlich Gottesdienste mit mehreren hundert Leuten gefüllt, also ne, 400, 500 oder vielleicht auch mehr Leute. Das ist für uns eine Vision, ist ja auch gut, Vision zu haben. Was ist denn das Geheimnis, ja, Gottesdienst oder Veranstaltung zu füllen mit so vielen Menschen?
Ich glaube, es sind viele verschiedene Faktoren. Ich glaube, wir haben einfach angefangen mit ganz viel Leidenschaft und Herz und haben unser Bestes gegeben und Gas gegeben und ich glaube schon, dass auch im Ruhrgebiet, die Leute sind hungrig, die brauchen Jesus, ne? Und wenn man dann Gottesdienste macht, wir haben auch mal viel Wert darauf gelegt, dass eine gute Band da ist, gute Musik, gute, ne, einfach gute Programme, wo Leute sagen, hey, da gehe ich gerne hin, da bringe ich auch gerne Freunde mit hin und einfach, dass wir haben viel Wert auf Gemeinschaft gelegt, dass Leute sich zu Hause fühlen, aber am Ende ist es wirklich so ein Gott-Ding, ne? So ein Momentum, wo er voll so reingepustet hat und wir sind super dankbar für alles, was wir gesehen haben und noch sehen werden, hoffentlich.
Heute geht es um das Thema Furchtlos und du hast darüber auch ein Buch geschrieben. Ja. Das sieht so aus, ich finde allein schon vom Aussehen wunderbar. Hast du das selber gezeichnet?
Nein,
das hätte ja sein können. Genau. Dieses Buch könnt ihr heute auch erwerben. Wir haben vorne im Foyer vor der schwarzen Wand etwas aufgebaut, dort kann man ein Buch erwerben. Das Buch heißt Furchtlos, befreit für ein Leben in Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist ja auch das Thema, zu dem du heute predigst. Und warum brennt dein Herz so für dieses Thema Furchtlos?
Ein bisschen was werde ich gleich noch erzählen, aber ich habe eigentlich, wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, bist du eher so ein furchtsamer Mensch oder eher ein mutiger Mensch, hätte ich immer gesagt, also mit Unsicherheit und Angst habe ich nicht so viel zu tun. Ich war immer eher naiv, so. Ich habe immer alles Mögliche gemacht, ich habe Musik gemacht, ganz viel, bin direkt nach dem Abi nach Australien geflogen und war da 2 Jahre und wir haben die Kirche gegründet und ich denke meistens erst nachher über Dinge nach, nachdem ich sie gemacht habe. Und so war ich eher drauf und wir hatten im Jahr 2019 als Kirche das Jahresmotto Furchtlos, Fearless, und haben dann auch verrückte Entscheidungen getroffen, wie eben Campusse zu gründen, verschiedene Standorte und waren einfach mutig und so ein bisschen naiv auch. Und ich habe aber gemerkt, dass gerade in der Zeit, als Corona dann kam und auch unsere Kirche so ein bisschen durchgeschüttelt wurde, mich hat das getroffen wie ein Schlag. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und vorher war immer alles, was ich so angefasst habe, lief immer irgendwie rund. Und in der Zeit hat nichts mehr funktioniert. Und das hat mich total verunsichert. Und in der Zeit Das Verrückte war, wir hatten vorher schon ein Programm erarbeitet für die Frauen in unserer Kirche zu diesem Thema, dass wir uns stellen, unseren Unsicherheiten und Ängsten. Und ich habe immer so gedacht, ja, wir helfen anderen damit. Und ich habe dann angefangen, das weiterzuentwickeln, dieses Programm. Und in der Zeit hat Gott mich so erwischt und so viele Unsicherheiten und Ängste aus meinem Herzen offenbart und hat wirklich mir geholfen, daran zu arbeiten und mir hat so richtig seinen Finger in die Wunden gelegt, wo ich auch oft aus Angst heraus oder ne, aus Menschenfurcht vielleicht heraus Dinge getan habe. Und ich merke, dass das echt so ein Ding ist, wo Gott mich also immer noch befreit. Und ich merke, ich möchte aus Liebe und aus Kraft und aus Besonnenheit motiviert sein und nicht aus Unsicherheit oder Angst. Und ich glaube, dass, ja, dass das ein wichtiges Thema ist für uns als Kirche, für uns als Christen, dass wir nicht Angst haben vor Menschen, nicht Angst haben vor der Meinung von Menschen, sondern furchtlos leben, dass wir das tun, was Gott von uns möchte und einfach seine Kraft in unseren Alltag mit reinholen.
Ich freue mich sehr auf deine Predigt jetzt. Bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen hier vorgebaut. Was brauchst du sonst noch? Sollen wir die Stühle noch anders stellen? Oder?
Ich baue hier noch ein bisschen mein Skript auf. Und vielleicht in der Zeit, wenn wir hier aufbauen, unterhaltet euch doch mal mit euren Nachbarn. Ich weiß nicht, ob ihr euch gut kennt, aber es ist immer schön, finde ich, einfach mal kurz sich zu begrüßen, Hallo zu sagen.
Dann würde ich gerne noch für dich beten, wenn das für dich okay ist. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für Sarah, dass sie hier ist, dass du sie in unsere Gemeinde jetzt geschickt hast. Danke, dass sie ihr ein tolles Thema mitgebracht hat, was ihr so auf dem Herzen brennt. Ich möchte dir einfach bitten, dass du jetzt durch sie sprichst und uns ansprichst, unsere Herzen berührst. Amen. Vielen Dank.
Sehr schön. Hallo, ihr da hinten auch. Ich predige mehr in die Richtung. Ich hoffe, es ist okay, aber zwischendurch gucke ich euch auch an. Es ist schön, dass ihr auch da seid. Genau. Ich freue mich erstmal total hier zu sein. Vielen Dank für die Ehre, dass ich hier predigen darf, für die Einladung und genau, danke, dass ihr gekommen seid, eure Herzen öffnet und ich hoffe, dass ihr voll was mitnehmen könnt von heute. Wie es so ein bisschen zu diesem Thema gekommen ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Eine Zeit in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe die Welt auf einmal nicht mehr. Und vielleicht geht es euch im Moment auch so. Ich glaube, dass Corona unsere Welt ein bisschen so gekickt hat und irgendwie hat sie auf einmal angefangen, ein bisschen komisch zu spinnen. Wir haben gemerkt, so ein kleiner Virus kann unsere ganze Welt durcheinander bringen. Und wir haben gemerkt, es gibt so kleine Faktoren, die alles auf einmal auf den Kopf stellen können. Ne? Wir leben in verrückten Zeiten im Moment. In Zeiten der Krise, in Zeiten des Kriegs, in Zeiten der Wirtschaftsunsicherheit. Lauter Dinge, die uns Angst machen können, oder? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ob du eher ein Typ bist, der sich das anschaut und sich Sorgen macht oder der eigentlich eher, alles ist gut, mein Gott ist mit mir, ich weiß genau, was passiert. Ich habe eigentlich immer eher so eine naive Brille auf meinem Kopf gehabt und habe gemerkt, dass diese Zeit mich echt so ein bisschen durchgeschüttelt hat und dass ich wie in so eine Midlife-Crisis gekommen bin. Und vielleicht aber auch unsere Welt irgendwie in so einer kleinen Midlife-Crisis steckt. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich möchte gerne, bevor ich über Angst spreche, einfach mal sagen, dass Angst eigentlich nichts Schlechtes ist. Manchmal gucken wir so schlecht auf die Angst und sagen, das ist falsch, Angst zu haben. Wir dürfen keine Angst haben als Christen. In der Bibel steht, fürchtet euch nicht überall. Aber Gott hat Angst ja geschaffen. Angst ist als erstes mal einfach eine Emotion. Gott hat uns mit unseren Gefühlen geschaffen. Er hat Gefühle, das haben wir gerade den Kindern erklärt, und wir dürfen auch Gefühle haben. Gott nimmt unsere Gefühle ernst und wischt nicht einfach so drüber. Aber ich glaube, dass Gott uns befreien möchte, uns eine gute Perspektive und eine Perspektive des Glaubens geben möchte. Und es gibt eine Geschichte, die das ganze Alte Testament durchzieht, die ihr bestimmt kennt. Die Geschichte vom Volk Israel. Das befreit wird aus der Sklaverei, aus einem Land, wo sie unterdrückt wurden, wo sie klein gehalten wurden. Und die haben sich, glaube ich, lange Zeit so gesehen, wie so klein. Sie wurden von Sklaventreibern immer in der Reihe gehalten und mussten dienen, mussten arbeiten die ganze Zeit. Und Gott hat ihr Rufen gehört und hat sie befreit mit Paukenschlag. Und sie sind durchs Rote Meer gegangen, in die Wüste hinein und in eine Zeit, wo Gott ihr Herz verändert hat. Und diese Zeit war trotzdem auch irgendwie eine Krisenzeit. Ganz anders als vorher, wo sie immer wussten, woher sie ihr Essen bekommen, waren sie jetzt völlig abhängig von Gott, dass Gott sie versorgt. Und sie wussten eigentlich vorher immer, wo sie schlafen würden und jetzt waren sie so unterwegs. Und alles drehte sich, alles veränderte sich. Und manchmal nutzt Gott Zeiten der Unsicherheit und der Krise, um uns neu zu formen, um unser Herz zu stärken. Und das, was Gott vorhatte mit dem Volk Israel, ist aber nicht, dass sie in dieser Wüste bleiben, in dieser unsicheren Zeit, sondern dass sie den Jordan überqueren und zu einem Land kommen, was das gelobte Land genannt wird. Ein Land, wo sie siegreich sein sollten, wo sie das Land erobern sollten, wo sie stark sein sollten, wo sie so richtig in der Fülle leben sollten. Und ich glaube, wir als Christen, wir als Jesus-Nachfolger, wir sind berufen, in diesem Land zu leben, wo wir Gottes Reich bauen, wo wir Land einnehmen, wo wir Siege feiern, wo wir den Himmel auf die Erde holen, wo wir merken, Gott ist real und wir können das, was ihm auf dem Herzen liegt, ausbreiten in unserer Nachbarschaft, in unserer Welt. Und wir sind berufen, so kraftvoll zu leben wie das Volk Israel im gelobten Land. Glaubt ihr das? Erlebt ihr das? Ich glaube, dass wir manchmal uns wachrütteln müssen dafür, dass wir für ein gelobtes Land geschaffen sind. Wir sind dafür geschaffen, mutig zu sein, stark zu sein, im Sieg zu leben, in der Auferstehungskraft von Jesus. Aber wir leben so oft noch in der Wüste, oder? Oder vielleicht in so einer Zwischenzeit, in diesem Jordan noch mittendrin. Ich möchte gern dieses Bild vom Jordan benutzen, dass es so unsere Angst symbolisiert oder diese Unsicherheit symbolisiert. Wir sind vielleicht nicht mehr so ganz in der Wüste, aber wir sind auch noch nicht im gelobten Land und es fühlt sich manchmal so an wie, oh, wir schwimmen so ein bisschen, wir versuchen über Wasser zu kommen, wir wissen nicht so genau, wo es lang geht und wir haben viele Unsicherheiten und Sorgen in unserem Leben und fragen uns manchmal, Gott, gibt es dieses Land wirklich? Gibt es wirklich den Punkt, wo ich in Freiheit und in Kraft leben kann, wo du so durchbrichst in meinem Leben? Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir von der Wüste zum gelobten Land? Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Vielleicht hast du eine Situation in deinem Kopf jetzt gerade und in deinem Herzen, wo du sagst, ich wünsche mir für diese Situation so einen richtigen Durchbruch. Vielleicht, dass ich auf meiner Arbeitsstelle mich traue, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Das wäre der Hammer, dass ich mutig bin. Oder dass ich, vielleicht sehnst du dich nach einem Durchbruch in deiner Gesundheit. Dass du sagst, Gott, komm, brich durch, lass mich erleben, was du für Wunder tun kannst. Oder du hast vielleicht eine Situation, wo du dir ständig Sorgen machst und du sagst, ich möchte eigentlich in meinem Leben in so einem Vertrauen, in so einem Frieden leben, aber mir fällt es total schwer und ich bin hier im Jordan und schwimme. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade vor Augen hast, was die Situation für dich ist, wo du dich nach dem gelobten Land sehnst, aber immer noch so im Jordan drinne steckst oder in der Wüste vielleicht sogar. Es gibt einen Vers in der Bibel, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist mein absoluter Lieblingsvers. Und da steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Oder hier steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns etwas gegeben, und zwar nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und hier steht, Gott hat es uns schon gegeben. Wir haben das. Aber manchmal wissen wir nicht genau, wie wir da reinkommen können. Und ich glaube, diese drei Begriffe sind so richtige Schlüssel gegen die Angst. Und ich möchte euch heute damit rein, was sie bedeuten. Und ich könnte da, glaube ich, 15.000 Stunden drüber reden, weil ich liebe das. Und wenn es euch noch weiter interessiert, dann könnt ihr gerne in diesem Buch weiterlesen oder einfach weiter damit auseinandersetzen. Da steckt so viel drin. Und das Coole ist, diese drei Schlüssel sind nicht nur irgendwie so geistlich nette Sachen, sondern auch, wenn man psychologisch ein bisschen näher hinguckt, ist es genau das, was wir brauchen, um Angst zu überwinden, um Unsicherheit zu überwinden. Denn Gott ist ein Gott, der uns kennt, Körper, Seele und Geist. Und er hat uns geschaffen und will unsere Freiheit. Und deswegen möchte ich da ein bisschen mit reinsteigen. Und ich habe hier drei Stühle, die Sarah hat mir die drei Stühle hingestellt. Und stellt euch das mal vor, hier ist das eine Ufer vom Jordan, die Wüste. Und da ist das andere Ufer, das gelobte Land. Und diese drei Schlüssel sind dazwischen. Und Gott hat uns da wie eine Brücke gebaut. Und das eine ist die Kraft, das zweite ist die Liebe und das dritte ist die Besonnenheit. Und wir brauchen alle drei Pfeiler, um über diesen Fluss zu kommen. Wir brauchen Kraft. Ich ziehe mal meine Schuhe aus, ja, damit sich niemand ärgert. Ich steige nämlich jetzt hier auf Stühle und Bänke. Wir brauchen Kraft, um uns unserer Angst zu stellen. Wir brauchen Kraft. Psychologisch sagt man, wenn wir unsicher sind und Angst haben, dann brauchen wir Kraft. Und das Erste ist, was wir brauchen, ist, wir brauchen körperliche Kraft. Manchmal kommt Unsicherheit und Angst davon, dass unser Körper, dass es unserem Körper nicht gut geht. Dass wir nicht gut geschlafen haben, nicht uns gut ernähren, dass unser System nicht so funktioniert und es löst Angst aus in uns. Und wir können daran schrauben, wir können uns besser ernähren, wir können besser schlafen, wir können gucken, dass wir gut aufgestellt sind und dadurch mutiger werden schon in unserem Leben. Manchmal hilft das. Gerade als Mama mit kleinen Kindern weiß ich das, dass Schlafmangel ein bisschen Kirre macht im Kopf. Und dass, wenn man dann gut schläft, man sich viel mutiger und viel frischer fühlt. Und manchmal ist es gut, da rein zu investieren. Und auch psychologisch sagt man, man braucht das Bewusstsein dafür, dass ich Fähigkeiten habe. Dass ich ein Potenzial habe, dass ich Ressourcen habe, die ich einsetzen kann. Und gerade wenn man psychologisch auch damit arbeitet, wie können Menschen sicherer und angstfreier werden, dann dreht man oft daran, was hast du eigentlich mitgebracht? Was für Fähigkeiten und Ressourcen hast du denn in der Hand? Und wir können Coaching in Anspruch nehmen, wir können Dinge lernen, wir können uns weiterentwickeln, wir können auch Unsicherheiten überwinden, indem wir uns angucken, wo sind wir denn eigentlich gut drin? Das sind Dinge, die wir machen können, um Angst zu überwinden, ganz menschlich schon gesehen. Aber wenn man genauer hinguckt, wissen wir alle, es reicht trotzdem nicht. Wir haben nicht genug Kraft, um über den Fluss zu kommen. Unsere körperliche Kraft ist irgendwann mal am Ende, egal wie gut wir uns ernähren. Und auch unsere Fähigkeiten reichen nicht unbedingt aus, egal wie viel Coaching wir bekommen. Wir haben keine Macht über irgendeinen Putin, der in Russland sitzt, wir können da gar nichts ausrichten. Wir haben auch unser Geld nicht wirklich in der Hand. Wir haben die Wirtschaft nicht in der Hand. Wir haben unseren Körper nicht in der Hand. Wir haben so viele Dinge, wo wir merken, meine Kraft reicht nicht aus. Meine Kraft reicht nicht aus und das macht uns Angst. Weil wir wissen, ich bräuchte Kraft, um mutig zu sein, aber ich habe nicht genug. Was wir dann oft machen aus so einer Angstreaktion heraus ist, Angst macht ja immer Folgendes. Angst geht entweder in den Angriff oder in die Flucht. Und ich spüre, ich habe nicht genug Kraft und dann renne ich entweder in die eine Richtung und versuche noch mehr Coaching in Anspruch zu nehmen und mich noch mehr anzustrengen und ja, ich muss mich noch besser ernähren und wir werden so ein bisschen panisch und versuchen uns selber ein bisschen anzutreiben mit so einer Peitsche in der Hand, du musst besser arbeiten, du musst es besser machen, wir werden perfektionistisch. Oder wir gehen in die Flucht und sagen, nee, schaffe ich eh nicht, wir werden vielleicht passiv. Wir ziehen uns zurück und sagen, nee, sollen andere mal machen. Wir verlassen uns auf irgendwelche anderen Leute, sagen, ja, der soll mal Gas geben, ich hänge mich dann irgendwie dran. Entweder Angriff oder Flucht. Aber Gott hat einen anderen Weg für uns. Einen anderen Weg, wie wir Kraft empfangen können. Und diesen Weg geht er mit dem Volk Israel schon. In der Wüste. Er führt das Volk Israel in die Wüste und zeigt ihnen, wer er ist. Das ist das, was das Volk Israel lernt. Das Volk Israel erkennt nur Kraft im Sinne von Macht, von Unterdrückung, von Peitschenhieben. Du musst mehr arbeiten. Aber Gott sagt ihnen, hey, ich bin der lebendige Gott und ich bin mit dir. Und ihr wisst vielleicht diese Szene, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, wie das Volk Israel am Berg Horeb steht und Gott sich dem Volk Israel zeigt und die Erde bebt und der Berg bebt und alles ist so majestätisch und das Volk Israel kriegt richtig Angst, weil Gott so kraftvoll ist und sagt, nee, wir wollen lieber nicht mit Gott reden, Mose, mach du das mal, der ist uns zu krass. Ist wie in dem Film Narnia, vielleicht kennt ihr den, wo der Biber, Lucy fragt den Biber, fragt, ist Aslan, der Löwe, der auch Gott symbolisiert, ist der eigentlich sicher? Und Lucy sagt, oder Biber sagt zu Lucy, sicher? Naja, sicher ist er nicht. Er ist stark, er ist mächtig, er ist gefährlich. Aber er ist gut. Gott ist gut. Und Gott stellt sich dem Volk Israel vor in all seiner Majestät. Und er zeigt ihnen, wer er ist. Er zeigt ihnen seine Kraft. Und sie fangen an zu begreifen, dass es nicht um ihre Kraft geht, sondern dass sie Angst mit Ehrfurcht tauschen können. Sie verlassen sich nicht mehr auf ihre eigene Kraft, sondern sie lernen Gott anzuerkennen und sagen, du bist groß. Und ihre Angst verwandelt sich in Ehrfurcht. Ich glaube, Ehrfurcht ist ein riesiger Schlüssel gegen die Angst, weil es nicht mehr um meine eigene Kraft geht, sondern um Gottes Kraft. Und ich erkenne, wenn jemand Einfluss hat auf das Weltgeschehen, dann ist es Gott. Wenn jemand mich versorgen kann, dann ist es Gott. Wenn jemand meine Zeit in seinen Händen hält, dann ist es Gott. Und ich kann auf Gottes Kraft mich verlassen. Und ich sitze hier mitten im Fluss und lerne wieder neu. Es geht nicht um meine Kraft. Meine Kraft ist endlich, aber Gottes Kraft ist ewig. Und er ist für immer da. Ich hatte eine Situation in meinem Leben, wo wir schon mal in so einer Zwischenzeit waren. Mein Mann hatte gerade aufgehört, als Jugendpastor zu arbeiten und wir haben uns irgendwie vorbereitet auf was Neues und wir hatten Gemeindegründung auf dem Herzen, aber waren noch unsicher und ängstlich und wir sind weggezogen von der Stadt, wo mein Mann gearbeitet hat und sind nach Konstanz gezogen, wo wir niemanden kannten so wirklich. Wir hatten kein Einkommen, wir hatten kein Haus, wir hatten noch keine Wohnung gefunden, wir hatten keinen Job, wir hatten noch nicht einen klaren Traum, also ein klares Ziel vor Augen. Und in der Zeit hatte ich noch eine Fehlgeburt. Und es fühlte sich so an, wie als wäre der Baum, der wir mal waren, wo ganz viel gewachsen ist, auf einmal abgesäbelt worden, so richtig beschnitten. Und ich weiß noch, an einem Morgen saß ich vor Gott und habe Rotz und Wasser geheult und dachte, Gott, was machst du denn hier? Was ist das? Warum liegt hier so ein Riesenscherbenhaufen? Ich habe keine Ahnung, was oben und unten ist, habe meine ganze Trauer vor Gott rausgeheult. Und manchmal muss das sein, dass wir einfach unsere Gefühle loslassen und Gott ranlassen an unser Herz. Und ich weiß noch, dass ich Bibel gelesen habe und Lobpreismusik gehört habe und dann habe ich noch eine Predigt gehört. Und das Verrückte war, dass in all diesen Sachen ein Bibelvers drin war, der wie so bling, bling, bling gemacht hat. Kennt ihr das, wenn Gott spricht, dass es dann manchmal durch ganz verschiedene Sachen auf einmal kommt und es ist immer das Gleiche? Daran erkenne ich oft, dass Gott zu mir spricht, wenn ich merke, dass hier ist immer das Gleiche, es wiederholt sich was. Und dieser eine Bibelvers, der stand in Epheser 3, Vers 20. Da stand, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ich muss sagen, ich hätte das jemandem, der gerade sein Kind verloren hat, nicht unbedingt auf so eine Trostkarte geschrieben. Aber Gott hat mir das zugesagt. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, Gott ist mächtig. Gott hat mein Leben in der Hand. Und auch wenn ich gerade nicht weiß, wo es hingeht, und auch wenn ich merke, meine Kraft und meine Ideen ist gerade irgendwie am Ende und ich weiß nicht, wo es lang geht, Gott ist kräftig und mächtig. Und in diesem Moment ist meine Trauer wie rausgespült worden und Ehrfurcht ist gekommen. Glaube ist gekommen. Und ich habe gemerkt, ich kann mich neu entscheiden, Gott zu vertrauen in diesem Moment. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, um über so einen Fluss rüberzukommen, ist Kraft. In uns drin, aber vor allem brauchen wir die Kraft Gottes, die in uns mächtig wird. Den Heiligen Geist, der uns zugesagt ist, wo Gott sagt, ich bin in dir drin mit meinem Geist, mit meiner ganzen Kraft. Es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft, der für uns ist. Aber es reicht nicht nur zu wissen, Gott ist mächtig. Ich muss auch verstehen, dass Gott für mich persönlich ist. Und deswegen brauche ich den Geist der Liebe, um weiterzugehen. Es reicht nicht anzuerkennen, Gott ist riesengroß und Gott ist allmächtig und ich habe Ehrfurcht vor ihm. Ich muss auch verstehen, Gott ist für mich. Nicht nur für irgendwelche anderen Leute. Und in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, unsere Kirche wurde echt ganz schön durchgewirbelt. Wir mussten richtig viel arbeiten an Strukturen und es waren verrückte Sachen in Gange, die irgendwie, wo ich dachte, boah Gott, hat deine Gunst uns verlassen? Was ist hier los? Und ich musste neu verstehen, es ist nicht nur, Gott ist nicht nur mit irgendwelchen anderen Leuten, die irgendwie Kirche bauen, sondern mit uns. Gott ist für uns. Und das steht in Römer 8, Vers 31, das steht, wenn Gott für uns ist, wer kann uns da noch irgendwas anhaben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Und ich möchte dich fragen heute Morgen, glaubst du das in deinem Herzen? Dass Gott nicht nur für irgendwen ist, für den Pastor oder für irgendwie deinen tollen Kleingruppenleiter oder für irgendeine tolle Person, die du siehst, wo du siehst, da funktioniert alles. Sondern Gott ist für dich. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Gott ist interessiert an deinem Leben. Das Ding ist, wenn wir Angst haben, auch psychologisch sagt man das, dann brauchen wir das Gefühl, dass wir Leute um uns herum haben, die uns stärken. Wir brauchen Zugehörigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Ding in der Psychologie. Wir müssen sicher gebunden sein. Und das bedeutet, Leute stehen um uns rum und sagen uns, du gehörst zu mir, ich bin für dich da. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Kraft. Und wenn wir das nicht haben, dann reagieren wir auch da, so wie bei der Angst, oft in zwei verschiedene Richtungen, entweder mit Angriff oder mit Flucht. Angriff heißt, ich versuche es allen recht zu machen und sagen, ja, ich versuche genau das zu machen, was du von mir verlangst, damit du mich lieb hast. Oder wir ziehen uns zurück und bauen wie so eine Mauer um unser Herz und sagen so, boah, ey, ich glaube, die mögen mich eh nicht, die sind eh nicht für mich, also versuche ich hier irgendwie allein klarzukommen. Und das sind oft so Unsicherheitsfaktoren. Und ich bin ein Mensch, ich bin immer eher auf der Angriffsseite. Ich versuche dann bei der Kraft immer irgendwie noch mehr zu machen und noch mehr zu arbeiten und mich irgendwie anzustreiben. Und auch im Punkt Liebe versuche ich es irgendwie anderen recht zu machen und alles richtig zu machen, damit Menschen mich gerne haben. Aber ich muss verstehen, ich möchte nicht aus Angst motiviert sein, sondern ich muss lernen, dass Gottes Liebe mein Herz erreicht. Dass ich tief in mir begriffen habe, Gott ist für mich. Gott sieht mich. Gott kümmert sich um mich. Gott ist interessiert an mir. Ich bin geliebt. In der Bibel steht ein Vers, der sagt, wo die Liebe regiert, 1. Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und ich stelle mir das manchmal wie so ein Hausputz vor, dass wenn unser Herz wie so ein Haus ist, wo ganz viel Scham und ganz viel Angst und Unsicherheit sitzt und Sorge und Zweifel, dann kommt Gottes Liebe da rein und putzt nach und nach jeden Raum, in den wir sie reinlassen und schmeißt die Angst raus. Weil wenn Gottes vollkommene Liebe einzieht, dann hat die Angst keinen Platz mehr. Dann hat er keinen Platz mehr für Angst. Aber ich glaube, das braucht Zeit. Und es braucht manchmal Jahre, bis wir Gottes Liebe so krass an unsere Herzen rangelassen haben. Und ich glaube, was es dafür auch manchmal braucht, ist das Dritte. Und zwar, das ist die Besonnenheit. Denn wir brauchen nicht nur Kraft und Liebe, sondern wir brauchen auch Besonnenheit, um ein mutiges Leben zu führen. Und Besonnenheit bedeutet, das ist so ein altes Wort, ich weiß nicht, ob du weißt, was es bedeutet oder ob du viel dieses Wort benutzt. Ich habe das nicht so benutzt, aber es bedeutet aufgeräumtes Denken, gesunder Verstand. Ein Denken, was erst hinschaut und dann handelt und nicht aus dem Affekt heraus Dinge tut, sondern gesunder Verstand. Und wir sind so oft voll mit irgendwelchen Lügen in unserem Herzen und in unserem Denken. Wir können kaum glauben, dass Gott uns wirklich so liebt, weil wir anders geprägt sind, weil unser Herz das anders abgespeichert hat und die menschliche Liebe kennt und das gelernt hat, dass menschliche Liebe irgendwie immer endet und uns nicht komplett ausfüllt. Und unserem Herzen fällt es schwer, das anzunehmen, dass Gott sich wirklich kümmert, dass Gott Kraft hat und Liebe für mich. Und deswegen brauchen wir eine Zeit der Besonnenheit, wo wir erkennen, wo gibt es in unserem Leben Lügen, die mich davon abhalten zu glauben, was Gott über mich denkt. Und ich habe 4 einfache Schritte so definiert, die mir total helfen, das in meinem Leben zu festigen. Und diese Schritte heißen See, schau hin, wie fühlst du dich, was geht in dir vor, wo hast du Angst? Einfach mal nachhören, was passiert hier im Körper, ohne direkt zu bewerten, sondern einfach mal neugierig zu sein auf das, was ich so fühle. Und das zweite ist Reflect. Reflektier das, wo kommt das her? Warum denkst du das? Oft sind es Dinge vielleicht aus unserer Kindheit noch, wo wir irgendwas erlebt haben und das irgendwie abgespeichert haben, wo wir gemerkt haben, ich bin vielleicht doch allein oder ich muss irgendwie selber klarkommen oder so. Und wir projizieren das dann auf Gott. Und manchmal ist es wichtig, solche Lügen zu entlarven und ans Licht zu bringen. Und auf einmal zu merken, ich denke das deswegen, wegen dieser Geschichte aus meiner Kindheit. Und der dritte Punkt ist, der dritte Schritt ist choose, entscheide dich. Was willst du denn denken? Was willst du glauben? Und da wieder zurückzugehen zu dem, was hat Gott mir gesagt? Was habe ich von Gott gelernt? Was sagt die Bibel eigentlich? Und sich da neu für zu entscheiden, zu sagen, nein, ich bin nicht allein. Gott ist mit mir. Und das vierte ist, ich handle dann. Ganz bewusst. Und ich gehe Schritte, weil ich eine neue Entscheidung getroffen habe, weil ich einen neuen Weg eingeschlagen habe. Und das bedeutet Besonnenheit. In der Bibel steht in Richter 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und dafür müssen wir manchmal neu hingucken und sagen, was denke ich überhaupt? Und ist das das Gute, was Gott denkt? Oder ist das das, was ich gelernt habe, was ich schon immer gedacht habe? Und wenn wir das annehmen, dann können wir Kraft neu lernen, Gottes Kraft in unserem Leben erfahren, auch in Zeiten, die turbulent sind. Und die Zeit auch in unserem Leben ist noch nicht zu Ende, dass wir jetzt völlig, juhu, schon wieder voll aufblühen und voll am Start sind. Und es ist immer noch viele Kämpfe da und viele Unsicherheiten. Aber ich möchte das lernen, Gottes Kraft in meinem Alltag zu erleben und mich nicht zu verlassen auf meine eigenen Ideen und meine eigenen Lösungen, sondern auf Gottes Idee. Und neu zu lernen, Gott ist für mich. Ich bin nicht allein, sondern Gott liebt mich. Gott ist interessiert an meinem Leben und er will, dass mein Leben gelingt. Und er kämpft für mich. Gott kämpft für dich. Und dafür gucke ich immer mal wieder in mein Herz. Was denke ich eigentlich wirklich? Und es gibt Zeiten, wo Gott mich so richtig schüttelt manchmal. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit eine Zeit gehabt, wo ich richtig Schlafstörungen entwickelt habe. Weil ich das Gefühl hatte, es gibt so viele Probleme und so viele komische Sachen, die ich nicht verstehe. Und ich habe mitten in der Nacht versucht, Lösungen dafür zu finden. Das ist keine gute Idee. Mitten in der Nacht findet man keine gute Lösungen. Und irgendwann gab es so einen Moment, wo der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Sarah, hör mal auf. Und der Heilige Geist hat mich gefragt, Sarah, was liebst du eigentlich an mir? Was liebst du an Jesus? Und wofür bist du dankbar? Und erst dachte ich so, boah, ich sag dir meine ganzen Probleme und bitte dich um eine Lösung und dann kommt sowas. Ich wollte was anderes hören. Aber Gott hat mein Denken gestoppt, wie so ein Karussell, was sich die ganze Zeit gedreht hat und gesagt, stopp, wir drehen jetzt mal in die andere Richtung. Wir gucken uns all das an, was du weißt von Jesus. Wer ist Jesus? Wofür bist du dankbar? Und ich muss wirklich sagen, dass ich seitdem das immer wieder mache, wenn ich mich in so Gedankenkarussells befinde und nicht schlafen kann, dann stoppe ich und sage, okay, lass mal danken. Lass mal rückwärts drehen. Und dann fange ich an, für alles Mögliche zu danken. Für meine Familie, für unser Haus, für die Decke über meinem Kopf, für meine Decke, die so gemütlich ist, für irgendwelche banalen Sachen, die mir einfallen, aber auch für die krassen Sachen, wo Gott gesagt hat, ich bin für dich, ich liebe dich. Und das, mich daran zu erinnern, wer Jesus ist, wer Gott ist in meinem Leben. Und das verändert mein Denken und es verändert mein Herz. Und ich wünsche dir das, dass du das erlebst, dass du Gottes Kraft in deinem Leben erlebst, Gottes Liebe und auch Gottes Besonnenheit. Und dass du es schaffst, mit diesen drei Schlüsseln, mit dem Geist, der dich begleitet, denn der Heilige Geist bringt die mit. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Und er begleitet dich in jeder Situation und will dir dieses Leben schenken im gelobten Land, wo du sagst, hier habe ich Einfluss, hier feiere ich Siege, hier kann ich in Freiheit leben, hier kann ich Honig, Milch und Honig fließt hier für mich. Und du hast diese Freude und diese Fülle durch Jesus, die für dich bereit ist. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, das brauche ich, eins von diesen drei Sachen, dann, wenn du mutig bist, heb doch einfach deine Hand und sag, ja, bete für mich. Es gibt ein Gebet in der Bibel, was ich über euch aussprechen möchte. Und wenn du das in Empfang nehmen möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen. Heb deine Hand oder öffne deine Hände und lass uns den Heiligen Geist einladen jetzt, okay? Das wäre cool. Könntest du ein bisschen Gitarre spielen oder so? Das wäre Hammer. Genau. Wer von euch möchte das in Anspruch nehmen? Einfach mehr Kraft und mehr Liebe, mehr Besonnenheit. Jesus, du siehst diese hungrigen Herzen, die dich brauchen. Und ich brauche dich auch. Ich brauche mehr von deiner Kraft und deiner Liebe und deiner Besonnenheit. Und wir strecken uns nach dir aus, Heiliger Geist. Weil wir nicht geschaffen sind, um alleine klarzukommen, sondern du begleitest uns in diesem Fluss und du führst uns dadurch. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du ganz persönlich sprichst in unsere Herzen hinein, in die Herzen, die heute Morgen hier sind. Dass du vielleicht Dinge aufdeckst, wo wir mal hinschauen sollten. Vielleicht Lügen, die uns unser Leben lang schon begleitet haben. Wo du Freiheit für uns hast, wo du Wahrheit für uns hast. Und ich bete, dass was passiert, was wirklich irgendwie so ein Shift gibt in unserem Leben. Dass wir nicht einfach so weiterleben, sondern dass wir diesen Weg der Kraft, Liebe und Besonnenheit betreten. Und ich möchte das einfach so über euch aussprechen. Epheser 3, Vers 14. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Amen.